Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Da geht es bei uns Marketern einfach darum, der Zielgruppe zu zeigen, dass wir sie verstanden haben und halt auch entsprechend in ihrer Sprache zu kommunizieren, dass sie sich einfach abgeholt fühlen.
Ja, und da sind ja auch gerade sowas wie demografische Daten, Alter, Herkunft, Geschlecht und so weiter. Etwas, wo wir auch als Marketer in der Praxis merken, das ist gar nicht mehr so relevant wie früher, wo man ja noch auswählen musste, über welchen Kanal distribuiere ich diese Kampagnen.
Sondern statt, dass wir jetzt irgendwie die Persona nochmal neu aufwärmen, geht es halt wirklich darum, ganz zielgerichtet, datenbasiert und agil seine Zielgruppe zu verstehen und dann halt eben in so einem Framework dann auch zu erreichen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Was ist Avatar-Hacking? Für dieses Gespräch habe ich die Autoren und Beraterinnen Anna Müller und Florian Eckelmann eingeladen. Zu ihrem Buch Avatar-Hacking – Wie erfolgreiche Marken ihre Zielgruppen identifizieren, analysieren und targetieren, erschienen im Haufe Verlag. Die Anforderungen an modernes Marketing unterscheiden sich spätestens seit der Digitalisierung grundlegend von seinen frühen Anfängen. Stets die Zielgruppe im Blick und datenbasiert, ermöglicht es tiefere und schnellere Einblicke in die Performance von Kampagnen, wie sie noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Das von den Marketing-Expertinnen Anna Müller, Florian M. Eckelmann und Sia Makofrani entwickelte und in diesem Buch vorgestellte Avatar-Hacking bietet dir ein zeitgemäßes Framework, das sowohl zielgruppenfokussiert als auch agil ist und es ermöglicht, Marketing auf Datenbasis fortlaufend und zeitnah anzupassen. Du erfährst, wie du mithilfe praxisnaher Tools und Prozesse Avatar-Hacking in deinem Arbeitsalltag integrieren und als Kommunikationsschnittstelle für Design und Media Buying einsetzen kannst. Mit einem umfassenden Glossar der wichtigsten Marketingbegriffe. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Anna und lieber Florian.
Moin moin, große Ehre.
Hallo lieber Dan, wir freuen uns total, heute hier mit dir zu schnacken.
Ich habe mir diesmal die Vorstellung der Personen gespart und war da ein bisschen faul. Wärt ihr so lieb und würdet euch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen wurdet, die ihr heute seid?
Boah, Wahnsinn, das ist ja so ein tiefgründiger Einstieg. Das ist gar nicht, wo ich anfangen soll. Anna, du kannst gerne.
hier elderly first. Du hast ja ein paar Jahre mehr auf dem Kerbholz.
Okay, dann werde ich das machen als kurz vorm Altenheim. Also ich bin Florian, ich bin seit über 10 Jahren, nee, noch länger, seit fast 15 Jahren Unternehmer, also wirklich ganz wild. Bin da irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil ich eigentlich Jurist bin und das fand ich so ätzend, dieses Studium, dass ich währenddessen mit einem meiner besten Freunde schon während des Studiums immer geguckt habe, was können wir sonst machen, weil das wird sonst nichts. Ja, und dann sind wir tatsächlich da so reingestolpert, haben unser erstes Baby gegründet, Neon Splash Paint Party. Das war so eine Veranstaltungsserie, die wir dann ja direkt aus dem Hörsaal heraus quasi durch ganz Europa gepeitscht haben, hatten dann auch das Glück, das zu verkaufen. Und dann waren wir angefixt und haben dann ein Ding nach dem anderen gemacht, bis wir dann schlussendlich uns mit Anna zusammengetan haben und neben unserer Agentur Muidoso während der Corona-Zeit sogar noch eine eigene Maske entwickelt hatten und immer wieder auch so Vorstöße haben in eigenen unternehmerischen Projekten, die umzusetzen. Und
Meinst du mit Maske? Was meinst du mit Maske?
Jetzt wird es nochmal spannend. Also wir haben tatsächlich, weil Anna sich schon vor Corona aus irgendeinem Zufall mit Filterstoffen beschäftigt hat, war für uns relativ klar, als dann diese Maskenpflicht kam, dass wir halt auch so ein Ding entwickeln wollen, weil das irgendwie so gedanklich eine ganz spannende Aufgabe war.
Ja, wir waren ja quasi schon dabei. Ne? Also wir waren tatsächlich 3 Monate, bevor Corona ausgebrochen ist, waren wir alle zusammen in China und haben da vor Investoren unser Produkt, das eben eine nachhaltige, transparente Maske da war, gepitcht und hatten das Gefühl, ja, in Europa interessiert sich ja keiner dafür. Deswegen reise mal schön ans andere Ende der Welt.
Damals noch so wegen Umweltverschmutzung. Der Corona-Kontext kam dann von alleine mit Viren und Bakterien. Ja, und das war so eine Hartkörpermaske, durchsichtig, sah ziemlich fashionable aus mit so einem kleinen Einsatz, wo man dann Filter reinpacken konnte. Ja, die haben wir dann über Indiegogo innerhalb von 4 oder 6 Wochen auf über 600.000 Euro gebracht und das Ding dann umgesetzt. Also wir haben immer mal so so wilde Ausbrüche aus unserer Marketingagentur-Tätigkeit. Jetzt jüngst das Buch, wobei das natürlich eher am am Thema Marketing dran ist als diese Maske. Das war so ein bisschen the odd one out.
Ja, ja, die Maske ist jetzt eigentlich, wird nur noch zu BDSM-Zwecken genutzt, tatsächlich. Ja,
oder als Aschenbecher vielleicht.
Also wir warten nur auf die nächste Pandemie. Dann kann man da wieder ansetzen.
Die kann aber auch gerne ausbleiben. So, um das jetzt nochmal ein bisschen wieder ins Sympathischere zu bringen. Ich bin ähnlich wie du. Cola-süchtig, haben wir gerade festgestellt. Also bei mir auf jeden Fall mein Getränk of choice. Pepsi Zero und Dr. Pepper Zero. Also wenn jetzt irgendjemand von einer der beiden Firmen zuhört, für Sponsorings bin ich sehr empfänglich. Ja, und ansonsten, ich beschäftige mich eigentlich viel mit so kreativen Dingen, hänge natürlich berufsbedingt sehr viel auf Social Media rum und ich kann mich eigentlich für alles begeistern. Also von super langweilig bis extrem spannend bin ich bei allem mit dabei.
Gut, auch immer so eine Ausrede für die private Screentime auf TikTok zu haben.
Wieder 16 Stunden gearbeitet.
Cool. Anna, du?
Ja, Flo hat ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, wobei ich ja tatsächlich Marketing studiert habe. Also ich habe 4 Jahre am wunderschönen Bodensee verbringen dürfen und da Kommunikation und Kulturmanagement gelernt und schnell festgestellt, so Marketing, da kribbelt's irgendwie, da will ich mehr zu wissen, zu erfahren und war aber schon immer umtriebig und hatte dann eben zu der Zeit mit meiner Schwester zusammen ein nachhaltiges Textil-Startup, bei dem sich jede Kollektion einem nachhaltigen oder sozialen Thema gewidmet hat, was sich dann im Design der Kollektion wiedergespiegelt hat. Und das war so das erste Mal, dass ich gedanklich schon so sehr dabei war, mich zu fragen, so was für Medien gibt es, wie kann man eben Botschaften nach außen tragen, nach außen kommunizieren. Und das hat damals schon viel Spaß gemacht. Und über dieses Start-up bin ich dann tatsächlich an LexOffice geraten und ein Stipendium für Start-ups damals, das war 2018, und über dieses Stipendium nach Ägypten gekommen. Das war für mich eine total aufregende Nummer damals, als Mitte 20-Jährige mal ganz alleine irgendwo 2 Wochen hin mit Gleichgesinnten die Köpfe zusammenstecken, was lernen. Und da bin ich dann auf Flo und Siamak gestoßen.
Die Ende 20-Jährigen.
Genau, die beiden hatten eben zu dem Zeitpunkt schon sehr viel zu erzählen, sehr viele coole unternehmerische Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich habe dann von den beiden wirklich erstmalig zum Thema Performance-Marketing mehr erfahren dürfen. Also da war ich direkt Feuer und Flamme, weil ich habe in mir auch so 2 Seiten. So, ich arbeite super gern kreativ auf der einen Seite, aber bin auch so ein analytischer Mensch auf der anderen Seite. Und es war für mich so, okay, da kommt so wirklich meine beiden Welten zusammen und das, was mich irgendwie begeistert, und habe da total Blut geleckt. Also mich hat das Thema nicht mehr losgelassen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt von meinem Start-up auf der Produktebene mich sehr stark fokussiert hatte, aber einfach nicht wusste, wie bringe ich das denn jetzt an meine Zielgruppe. Ne? Und das war eigentlich schon so die schicksalhafte Begegnung, muss man wirklich in der Retrospektive sagen, weil auch nach diesem Ägypten-Trip, wir haben uns dann keine 2 Wochen später in Köln wieder getroffen und haben da dann weiter angesetzt. Und dann, ich glaube, 4 oder 5 Monate später war dann Muidoso geboren, also unsere gemeinsame Agentur.
Man könnte auch fast sagen, dass das Avatar-Hacking auf dem Berg Sinai geboren wurde.
Uiuiui, hier wird nicht tief gestapelt.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen hochtrabend.
Ja, die Marketing-Bibel. Aber, ja.
Kann kein Zufall sein.
Ja, genau.
Ja, kleine Side-Note für die Zuhörerinnen. Also Siamak ist einer der 3 Mitautoren, also einer der Mitautoren, der jetzt quasi hier nicht zu hören ist, aber der wurde quasi eben nochmal kurz angeteasert. Ja, ich habe ja schon einen LinkedIn-Beitrag gemacht, denn ich habe auch gesehen, Produktmanagement war bei euch auch Kerstin Ehrlich. Ich weiß noch, wie ich bei meinem Buch kämpfen musste, dass das Buch irgendwie fresh ist. Das war völlig schwierig. Und ihr habt irgendwie jetzt das Glück, viele coole Sachen umsetzen zu dürfen, die ich damals noch nicht durfte. Aber ich glaube, da hat der Haufe Verlag jetzt auch gerade einen großen Schwenk gemacht. Denn ihr habt einfach mega coole Designs. Und für mich ist ja immer wichtig, dass so Bücher nicht so dröge daherkommen. Und das ist euch auf jeden Fall gelungen, dass es halt einfach ein schönes Buch geworden ist.
Oh, vielen Dank.
Ja, das ist wirklich zu 100% Flo zu verdanken. Also, ne, vielleicht auch, du hast ja gerade schon gesagt, wir sind ja ein Trio und jeder von uns, also wir sind alle grundverschieden und jeder von uns bringt seine eigenen Stärken und Schwächen mit und Flo ist definitiv der kreative Visionär, Chaot und Tausendsasser.
Genau, an der Stärke der Kreativität hängt aber auch die Schwäche
des Chaotes dran. Ja, da komme ich wieder ins Spiel.
Also ich schätze, das Literaturverzeichnis hast du nicht überprüft.
Also erstmal noch in diesem Zusammenhang ein riesiges Kompliment an den Haufe Verlag. Also das war tatsächlich von Verlagsseite, aber auch Lektoren, das war alles.
Ja, Grüße gehen raus an Juliane, die uns wirklich da durch den Prozess getrieben und gepeitscht hat. Ohne sie hätte es, glaube ich, nicht funktioniert.
Ich bin jetzt kein Buch gegeben, nee, aber das war eine super Erfahrung. Aber tatsächlich haben wir gerade, was das Lektorat anbelangt, war das immer so, die Dinge, die Anna geschrieben hat, fehlerfrei, 10 Seiten, vielleicht ein Komma vergessen. Bei mir war das, bei mir kamen 10 Mal so ungefähr. Also das war wirklich so Deutschunterricht 6- bei mir, ganz, 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 ganz übel. Aber es kommt ja auf den Inhalt an und dafür habe ich dann da auch schöne Bilder reingemalt. Also
um es wieder gut
meine
zu
Entschuldigung.
Genau.
Ja.
Aber das ist so meine Erfahrung bei Büchern. Das ist so das typische Pareto, ne? Das heißt, man schreibt irgendwie das Buch und mit 20% Effort ist erstmal 80% geschaffen, das Buch steht. Und dann kommt das Lektorat. So, ja. Das heißt, die eigentlichen 20%, die am Produkt noch was verändern, nehmen dann aber irgendwie gefühlt 80% der Zeit ein. Und das ist so der Pain in the Ass, sage ich mal, wie der Amerikaner sagt. Das finde ich dann immer so anstrengend. Das weiß ich, weil ich gerade wieder in einem Lektorat selber sitze. Okay.
Also das macht mir auf jeden Fall, das hat mir große Bauchschmerzen.
Ja. I feel it. Lass uns mal in das Thema reingehen und zwar ist das ja nicht offensichtlich auf den ersten Eindruck Avatar-Hacking, dass es um Marketing geht. Das heißt, erklärt vielleicht einfach mal, wieso Avatar, wieso Hacking, was hat das Ganze mit Marketing zu tun?
Also was hat das Ganze mit Marketing zu tun? Ich denke, so macht das mehr Sinn, das aufzudröseln. Letztendlich ist es so, dass bis auf Anna haben Siamak und ich ja gar keine Vorbildung im Marketing. Das heißt, wir sind als Autodidakten um 2010, als Facebook gerade angefangen hat, Advertising zu betreiben oder das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, haben wir uns das alles selber beigebracht. Und über die Zeit ist dann natürlich... Also wir sind da natürlich sehr unkonventionell rangegangen, dadurch, dass wir halt eben nicht vorgebildet waren. Wir wussten nicht, was Media Buying ist und so weiter und so fort. Was dann aber tatsächlich entstanden ist, dadurch, dass wir halt wirklich so Digital Advertising Natives waren, ist, dass wir in einer gewissen Natürlichkeit uns halt eigene Regeln gebaut haben, wie man das umsetzt. Was wahrscheinlich für so... saisonierte oder Werber, die aus einem nicht digitalen Umfeld kommen, was denen wahrscheinlich Angst gemacht hat, beziehungsweise viele Dinge sich so stark verändert haben, dass dieses non-digitale Marketing halt auf das digitale Marketing Wissen gar nicht anwendbar war. So, und das Avatar-Hacking ist letztendlich dieser Prozess, der über die letzten über 10 Jahre, der in der letzten Dekade gereift ist, ist so das Destillat daraus. Also quasi genau dieser Prozess, den wir für uns entwickelt haben und dann natürlich in den letzten Jahren verfeinert haben. Und es ist ein agiler Ansatz, Marketing zu betreiben. Und Avatar-Hacking deshalb, weil ein Großteil dieses Prozesses, also es ist ein ganzes Framework, natürlich auf die Zielgruppe ausgerichtet ist. Und anstatt, dass wir jetzt irgendwie die Persona nochmal neu aufwärmen, geht es halt wirklich darum, ganz zielgerichtet, datenbasiert und agil seine Zielgruppe zu verstehen und dann halt eben in so einem Framework dann auch zu erreichen.
Mhm. Da würde ich gerne mal reingehen, auch für die Zuhörerinnen, die mit den Begrifflichkeiten noch nicht so vertraut sind. Also ja. Früher, als ich selber noch Marketingleiter war und so Marketing-Workshops gemacht haben, damals war ich zum Beispiel für eine Praxissoftware für Psychotherapeuten und für Ärzte und da haben wir so klassische Personas aufgestellt in so Workshops, wo wir sagen, okay, wie sieht die klassische Psychotherapeutin aus, wie sieht der typische Arzt aus, etc. Und ihr sagt ja in eurem Buch, Personas are dead, sind tot. Mhm. Warum funktioniert das nicht mehr?
Ja, also man muss vielleicht auch da vorausschicken, Personas, wie sie damals entstanden sind. Also sie kommen ja auch eigentlich eher aus dem Software-Bereich, ne, und gründen eigentlich auf einer Basis, die gar nicht so verkehrt ist, die da heißt, wir arbeiten mit Daten. Das hat sich aber einfach über den Lauf der Zeit so ein Stück weit verwässert. Also welche Methodik da eigentlich hinter diesem Begriff der Persona steckt. Und mittlerweile, und das sehen wir ganz häufig bei unterschiedlichsten Unternehmen, ist das dann so ein Workshop, wo man sich zusammensetzt und mal so ein bisschen brainstormt und versucht, diesen einen Stellvertreter zu definieren, der so den Querschnitt durch die Zielgruppe bildet. Und dann, ne, überlegt man, wie stellt man sich den vor, wie läuft der Tag von dem ab oder der ab und kommt da mit ganz subjektiven Empfinden und Ideen um die Ecke, die aber vielleicht gar nicht wirklich das widerspiegeln, was letzten Endes für die Zielgruppe relevant und wichtig ist. Ja, und da sind ja auch gerade sowas wie demografische Daten, Alter, Herkunft, Geschlecht und so weiter etwas, wo wir auch als Marketer in der Praxis merken, das ist gar nicht mehr so relevant wie früher, wo man ja noch auswählen musste, über welchen Kanal distribuiere ich diese Kampagnen, ja, wo es da ja schon um die Zielgruppenauswahl ging, ne, und da hat sich einfach so dieser Persona-Begriff, so haben wir das empfunden und beobachtet, einfach total verwässert und verändert und beruht einfach in ganz vielen Fällen auf einem Bauchgefühl, ne, anstelle von Daten.
Es ist so ein richtiges Relikt der Vergangenheit, das an sich einen guten Ansatz hat. Anna hat das ja gerade schon gesagt, also man pickt sich da irgendwelche Datenpunkte draus, also meistens demografische Daten. Aber was dem ja zugrunde liegt, ist so dieses, okay, wir wollen customer-centric irgendwas machen. Und da gibt es ja gar nichts dran zu rütteln. Also auf jeden Fall Ansatz 1 plus. Marketing muss sich immer auf die Zielgruppe ausgerichtet sein, also auf den Empfänger ausgerichtet sein, super. Der Teufel liegt da halt bloß wirklich im Detail. Das beste Beispiel ist, Anna hat das gerade schon gesagt, mit dem Querschnitt bilden. Wenn du jetzt aus uns dreien, also ihr hört uns ja nur und seht uns nicht, aber wenn man jetzt aus uns dreien den Querschnitt ziehen würde, rein optisch, das würde wahrscheinlich nichts mit irgendwem von uns zu tun haben. Mittellange Haare, halb groß. Also es würde niemanden von uns dreien wirklich entsprechen. Der Querschnitt ist halt immer Bullshit. Und mittlerweile sind wir dazu in der Lage, dadurch, dass sich die Algorithmen so stark verändert haben, dass wir wirklich komplett interessengerecht targetieren können und Werbeanzeigen ausspielen können. Und da braucht man gar nicht mehr diesen Durchschnitt.
Vielleicht können wir ja mal einen Use Case aufmachen. Entweder ihr habt einen oder wir nehmen mich als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Personal Business Coach bin und mich in Würzburg aufstellen will. Und ich würde jetzt zu euch zur Agentur kommen und sage hier, ich würde irgendwie Instagram, Facebook-Werbung, LinkedIn-Werbung etc. machen. Was wäre euer Ansatzpunkt, wo ihr sagt, okay, Danny, bevor wir irgendwas aufsetzen, also ich hätte jetzt so klassisch alt, wäre ich rangegangen, okay, ich beschreibe euch mal meine klassische Persona, wie mein klassischer Klient aussieht oder Klientin. Wie würdet ihr quasi jetzt rangehen, um überhaupt rauszufinden, wo man hin will?
Also dem geht noch ein Ding zuvor zum Verständnis. Früher ist das total erforderlich gewesen, zu wissen, wo sich die eigene Zielgruppe aufhält. Mhm. Also wenn du jetzt sagen würdest, deine Zielgruppe ist 45, männlich und super erfolgreich, dann wäre das früher so gewesen, dass man geguckt hätte, okay, welches ist der richtige Werbekanal? Also es ist nicht Kika und nicht Nickelodeon, sondern wahrscheinlich eher sowas wie Handelsblatt. Ja, genau. Oder so krasse Autoshows mit Monster Trucks oder so. Wer weiß. Oder halt, keine Ahnung, Anne Will oder sowas. Und dann hätte man geguckt, wo platzieren wir jetzt unsere Werbung, um die jeweilige Zielgruppe zu erreichen. Mittlerweile ist es so, dass fast alle, also vielleicht bis auf Oma und Opa, sich im Internet aufhalten. Das heißt also, Meta kriegt sie am Ende denn doch irgendwie alle. Und da geht es gar nicht mehr drum, so eine Preselection zu treffen und zu sagen, okay, wer ist denn meine Zielgruppe eigentlich? Also das ist natürlich, wenn du ortsgebunden irgendwas machen würdest, das wäre zum Beispiel noch ein demografischer Datenpunkt, der dann irgendwie relevant wäre, gerade wenn du jetzt ein lokales Geschäft hast oder so, da musst du in München niemanden für Würzburg bewerben, wenn du irgendwie ein Schuhgeschäft hast oder was weiß ich.
Also für den Use Case, ich hätte ja eine lokale Praxis, eine Coaching-Praxis und ich arbeite online. Das heißt, ich habe ja genau beides, ne?
Genau, also dann geht es viel mehr darum, als wer sind deine Kunden, also sind die männlich, weiblich, 45 Jahre alt, was wollen die? Was ist der Wunsch? Was wollen die durch dich erreichen oder was wollen sie durch dich vermeiden? Das kann ja auch sein. Also anstatt da wirklich sich auf irgendwelche demografischen Datenpunkte zu konzentrieren, geht es viel mehr um eine intrinsische Motivation, an der du denn dein Marketing-Messaging ausrichtest. Mhm. Also das heißt, für uns wäre relevant, wir würden uns erstmal mit dir auseinandersetzen und dich fragen, was ist denn so dein Kundenfeedback? Warum kommen die zu dir? Gibt es vielleicht irgendwelche Bewertungen, die wir hinzuziehen können? Was sind beispielsweise Werbeanzeigen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben? Und diese Informationen, die sammeln wir und clustern die dann und machen die nutzbar durch das Avatar-Hacking-Framework.
Okay. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen noch ergänzend dazu, auch die Entwicklung, die wir sehen und die dem Rechnung tragen soll, letztlich in der Bewerbung, was ist wirklich kriegsentscheidend auch für den Erfolg von Kampagnen, das ist immer das Creative. Und das Creative, da ist für uns ganz wichtig, was passiert auf inhaltlicher Ebene? Welche Botschaften senden wir da raus? Und es sind eben eher diese psychografischen Elemente und viel weniger eben genau das, was Flo meint, so dieser ganze Überbau an, wie stellt man sich diese Person sonst so vor, die gar nicht mehr in der Bewerbung so wirklich eine Rolle spielt.
Ja. Vielleicht kannst du den Begriff psychografisch noch ein bisschen ausbauen.
Ja, psychografisch beschreibt natürlich also zum einen Interessen, ne? Also nehmen wir zum Beispiel Yoga. Wenn ich in Yoga-Kurs gehe, da ist die Beate 59, da bin aber auch ich, Anna 31 und da ist auch der Thorsten. Also das ist ein Interesse, was uns irgendwo eint, ne? Und dahinter stecken unterschiedliche Beweggründe und Bedürfnisse. Ich möchte vielleicht an meiner Haltung arbeiten oder irgendwie mich fitter und gesünder fühlen. Jemand anderes möchte vielleicht abnehmen. Also ne, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Es geht gar nicht mehr so um eben die Demografie, sondern wirklich um die Treiber inhaltlich. Warum will ich etwas oder warum will ich etwas nicht? Und eigentlich so das Konzept, was viele von uns kennen, wo wir auch so ein Stück weit dran anschließen, ist das sogenannte Value Proposition Canvas. Ne, also das ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung gewesen, weg von diesem rein produktorientierten, okay, wie muss das Produkt aussehen und welche Eigenschaften muss das haben, hin zu dem, was bewegt eigentlich wirklich die Person, die das am Ende des Tages nutzt und anwenden soll. Ne? Und da gibt's dann eben vier verschiedene oder fünf verschiedene Elemente. Die Customer Jobs, Gains, Pains, Gain Creator und Pain Reliever. Und genau da setzen wir eigentlich an. Und wenn du jetzt zu uns kommen würdest, dann würden wir wirklich versuchen, so schnell wie möglich an diese inhaltliche Ebene zu kommen. Und eben, und das vermittelt beim Avatar-Hacking vor allem das Hacking über Daten, ne, an diese ganzen Informationen zu gelangen.
Wie kommen wir jetzt an die Daten ran?
Das ist die große Frage. Also Vielleicht nochmal ganz wichtig für das Verständnis. Also wir sagen, Marketing findet in drei Phasen statt. Diese drei Phasen nennen wir die drei Cs. Auf Englisch Conception, Creation und Commerce. Das sind allerdings nicht so Wasserfallmethodik, drei abgeschlossene Phasen, sondern es sind Phasen, die sich immer wieder in Iterationsschleifen befinden und gegenseitig auch Informationen zuspielen. Wir müssen halt bloß irgendwo anfangen, deshalb fangen wir mit der Conception an. Und innerhalb dieser Konzeptionsphase geht es einmal darum, Daten zu generieren und im zweiten Punkt Daten zu analysieren. So, und jetzt die Data Generation oder das Akkumulieren von Daten, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, an diese Daten ranzukommen. Also Daten klingt immer so ein bisschen abstrakt und nach Matrix, so dieser Code, der von oben nach unten durchläuft. Tatsächlich können das ganz praktische Dinge sein. Also wir unterscheiden immer zwischen First-Party und Third-Party-Data. First-Party-Data sind die Daten, auf die du als Unternehmen, also deine eigenen Daten, Zugriff hast. Also das können dann sowas sein wie Post-Purchase-Surveys, das können Informationen sein, die beispielsweise aus deinem eigenen Sales-Apparat kommen, also tatsächlich sogar händisch generierte Daten, also alle Daten, auf die du Zugriff hast. Und dann, und da wird's halt spannend, weil gerade für Leute, die anfangen, die haben ja natürlich keine eigenen Daten, die können auf Third-Party-Data zurückgreifen. Und das ist letztendlich nichts anderes als die Daten von anderen. Und da gibt's oft Quellen, die halt auch öffentlich zugänglich sind. Beispielsweise, wenn du im E-Commerce unterwegs bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der was Ähnliches macht wie du. Und dann kannst du einfach gucken, was sind deren Amazon-Rezensionen für deren Produkte, auch in deren Online-Shop, Kommentaranalysen, was passiert unter deren Social-Media-Posts, warum kaufen die Leute deren Produkte. Und das ist eine wunderbare Art und Weise, um an diese Daten zu kommen. Und das kann man fürs Verständnis händisch machen. Das machen wir natürlich nicht händisch, sondern alles mit KI und im großen Stile.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Also ich glaube, es gab ja auch mal so eine Firma, ich glaube auf Palantir, die ja ganz viel Sachen an Daten, an Informationen hatte. Und auch wie ihr dann zum Beispiel KI einsetzt, weil jetzt nehme ich das Beispiel, ich habe keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel, ich habe ein Kabel, ein USB-Kabel, es gibt einen ganz hohen Markt, es gibt ganz viele Bewertungen. Wie analysiere ich jetzt diese Unmengen, da gibt es ja dann tausende Rezensionen, wie würdet ihr da mit KI vorgehen, wie kriegt ihr Zugang, baut ihr da quasi Proxys oder wie ladet ihr das runter? Also es ist ja einfach, ist ja Big Data. Wir reden ja von ganz, ganz vielen Daten zu bestimmten Produkten. Im Coaching-Segment vielleicht nicht so groß, aber so, genau.
Ja, also wir arbeiten natürlich mit Web-Scraping-Tools, ne, und verschiedenen Möglichkeiten, wie man auch, sag ich mal, quantitative Daten sich zu eigen machen kann. Ne? Also qualitative Daten sind natürlich auch immer wieder spannend, gerade wenn wir über First-Party-Data sprechen. Manche rufen ja zum Beispiel auch ihre besten Kunden an, stellen denen irgendwelche Fragen. Das ist natürlich auch super interessant und relevant. Wir versuchen wirklich sowohl qualitative als auch quantitative Daten uns zu eigen zu machen. So, und die scrapen wir und arbeiten dann eben mit, ich sag mal, immer wieder iterierten, optimierten Prompts, durch die sich dann gewisse Muster erkennen lassen, wo sich gewisse Fragestellungen beantworten lassen. Und was für uns so ein Stück weit das Destillat aus dem Ganzen ist, wir nennen die Avatar Elements. Ne? Also das sind eigentlich genau diese wiederkehrenden Keywords, vor allem auch das Wording, was die Zielgruppe ja selber nutzt, das ist halt ganz wichtig. Also sagen die eher sowas wie, ich sag jetzt mal einfach geil oder eher super, ne? Also was sind halt auch so die Muster, die kommunikativen Muster, die aus der Zielgruppe selber resultieren und lassen das dann einfach wirklich, also wir sind da auch sehr, ich sag mal, gar nicht überkomplex unterwegs, muss man sagen, ne? Sondern wir arbeiten wirklich da auch ganz viel mit ChatGPT und, ne, verschiedenen Prompts, um daraus dann Muster abzuleiten und dadurch dann auch zu priorisieren, welche Annahme nehmen wir jetzt mit im ersten Schritt.
Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man ein Buch geschrieben hat, dass wir ChatGPT mit 200 DIN A4 Seiten Wissen über unser Framework füttern konnten. Also das war relativ einfach, ChatGPT unser System beizubringen. Ja, aber der Teufel liegt dann natürlich da wirklich im Detail.
Mhm. Jetzt seid ihr sehr kreativ unterwegs, hast du auch gesagt, Creation, und gleichzeitig sammelt ihr und analysiert ihr, weil ihr auch gerade gesagt habt, ihr nehmt dann die Sprache der Jugend, also nicht der Jugend, der Zielgruppe. Ja. Inwiefern kann man dann in die Falle laufen? Henry Ford hat es ja mal so schön gesagt, hätte ich die Leute gefragt, was sie gern haben würden, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und nicht Autos. Also inwiefern kann man da dann sagen, okay, ich schaffe jetzt genau ein Produkt, wie die großen Daten das schon immer haben. Und dann bin ich gar nicht kreativ, weil ich genau das erzeuge, was es schon gibt.
Ja, das ist ja auch genau der Punkt. Also das, was dann auch an Ergebnissen, an Insights generiert wird, ne, das ist jetzt genau eben die spannende Transferleistung, wo es dann um die Kreativität geht. Ne? Deswegen, da fängt dann auch unser zweites C an, die Creation. Weil das ist genau der Punkt. Wir setzen uns dann auch regelmäßig zusammen und challengen das und diskutieren darüber, ne, und machen da uns natürlich auch wieder unsere eigenen Gedanken, warum ist das so und nicht so und ne, was machen wir jetzt damit? Und da kommt dann eigentlich wirklich ja so die kreative Arbeit ins Spiel, ne, wo man auch sagt, okay, zum Beispiel das Thema, wo wir gerade dran sind, das wird vielleicht auch noch gar nicht besprochen, ne, lass das doch mal testen, weil man möchte ja auch immer ein Stück weit eine Differenzierung in einem Markt erreichen, ne, und es ist aber einfach nur so, das, was am Ende des Tages von der Zielgruppe selber ja kommuniziert wird, die digitalen Spuren, die die Zielgruppe selber hinterlässt, das ist erstmal eine perfekte Diskussionsgrundlage auch, ne, um auf der Basis auch wirklich zu schauen, okay, was wollen wir testen, wo wollen wir kreativ werden, was wollen wir ausprobieren.
Dieses Henry Ford Beispiel finde ich allerdings sehr interessant. Also die Frage ist auch, es gibt ja einen fundamentalen Unterschied zwischen einer Produktentwicklung und Marketing. Weil Marketing hat eine kommunikative Aufgabe und eine Produktentwicklung ist ja wesentlich kreativer. Also mit einer Produktentwicklung will ich ja quasi eine Zukunft bestimmen. Und die Aufgabe des Marketings ist es letztendlich, die richtigen Worte für die jeweilige Zielgruppe zu finden, um einen Kauf herbeizuführen. Also so zumindest mein Verständnis.
Du hast recht, ich bin durch die Value Proposition Canvas auf diesen Weg gekommen. Aber ja, du hast recht, das heißt, ich könnte das zur Produktentwicklung nehmen und ihr nehmt ja fürs Marketing. Ja. Das heißt, beschreibt vielleicht noch mal ein bisschen, wir haben das nur ein bisschen touchiert, die Pains, die Gains. Was leitet ihr quasi aus so einem Value Proposition Canvas dann ab für euer Marketing?
Also der, vielleicht da auch nochmal als Intro, der Value Proposition Canvas, der stellt letztendlich das Kundenprofil dem Angebotsprofil gegenüber. Das wird immer so dargestellt wie ein so ein großer Kuchen mit drei riesigen Stücken und dann ein so ein Quadrat, was aus drei Stücken besteht. Und du hast halt auf der Angebotsseite einmal das Produkt beziehungsweise den Service als einzelnen Punkt. Das ist relativ selbsterklärend. Und dann die Pain Relievers und Gain Creator. Die dienen dafür, letztendlich einen Schmerz zu beseitigen, der kundenseitig besteht, beziehungsweise darin den Wunsch umzusetzen, den der Kunde empfindet. Und auf der Kundenseite sind es die Pains und die Gains, also eben genau dieser Schmerz, den sie beseitigt haben wollen, beziehungsweise das Ziel, was sie sich wünschen, und Customer Jobs. Das ist so das Schwierigste letztendlich zu erklären, weil dieses Wort ist einfach bescheuert, aber gut, das ist nun, wie es ist. Das ist letztendlich die Situation, in der deine Kundschaft mit diesem Problem in Kontakt kommt. Oder wo sie dieses Problem empfinden oder dein Produkt gebrauchen können oder dein Service. Und tatsächlich kommt dieser Value Proposition Canvas, der ist Teil vom Business Model Canvas. Und dieser Business Model Canvas ist so dein ganzes Geschäft auf einer DIN A4-Seite abgebildet. Und das ist halt so der Marketing-Teil. Und tatsächlich wird der Value Proposition Canvas am meisten in der Produktentwicklung benutzt, um tatsächlich zu gucken, was muss ich an meinem Produkt ändern, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu erreichen oder zu bedienen. Und was wir sagen ist, das ist ja ein wunderbarer Ansatz, aber dann lass uns doch einfach gucken, wie müssen wir kommunizieren, um die Wünsche, um die jeweiligen Wünsche der einzelnen Zielgruppen halt fachgerecht zu adressieren. Und das kann halt bei dieser Henry Ford-Geschichte, wenn wir jetzt bei der Fortbewegung sein, dann kann zum Beispiel ein Wunsch sein, ich möchte ganz komfortabel von A nach B kommen. Das ist vielleicht auf einem Pferd nicht ganz so schön, wie wenn ich auf so einer hinten in meiner S-Klasse sitze und die Füße hochlege und mich fahren lasse. Und das sogar noch klimatisiert. Also damals vielleicht nicht, aber sei es dahingestellt. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ja, nervt mich total hier, wenn ich mich fortbewege, dass ich ständig mein Pferd füttern muss.
So. Oder nass werde.
Genau, oder so. Oder es die ganze Zeit nach Pferdeäpfeln riecht. Das muss ja auch nicht sein. Genau, und da geht es halt nicht darum, daraus irgendwas zu entwickeln, sondern genau diesen jeweiligen Schmerzpunkt anzusprechen. Also zu sagen, komm von A nach B und es riecht nicht nach Pferdekacke, ist vielleicht super. Für diese eine Zielgruppe, für die, die nicht nass werden wollen, ist das vollkommen irrelevant. Und daraus, dadurch, dass wir das so einkategorisiert haben, können wir dann halt ganz zielgerichtet Werbebotschaften entwickeln und die dann halt auch in der Creation-Phase auf kreative Art und Weise umsetzen und darstellen. Also da gibt's ja 100.000 Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Das kann ich irgendwie machen über eine Infografik. 97% aller Reisenden mögen keinen Regen, beispielsweise. So, hier ist die Lösung. Oder ich kann es auch irgendwie lustig machen. Jemand, der auf so einer Kutsche sitzt und mit Regen übergossen ist, triefend nass, und währenddessen fährt einer im Benz nebenher, der fast schwitzt, weil er sich da so schön muckelig warm drin gemacht hat.
Wenn wir, ihr habt ja einen iterativen, agilen Ansatz. Das heißt, ich sage mal, ihr startet jetzt eine Kampagne. Ihr habt jetzt einen Marketing-Mix zusammengestellt. Habt ihr schon einen Use Case, den wir nehmen wollen, oder ein Beispiel?
Vielleicht ist das ganz spannend, das an unserer Maskenthematik zu veranschaulichen, weil wir da tatsächlich, das war ja Zielgruppe alle.
Das war eine Challenge.
Und das ist, da kriegt ja jeder Marketer direkt graue Haare, weil wenn du mit allen redest, redest du mit keinem. Können wir gerne anhand von dem Ansatz machen, wenn dir das passt.
Ja, genau. Dann lass uns mal gucken. Also ihr habt ja ein begrenztes Budget, grundsätzlich erstmal. Also so wie jedes. Egal wie groß es ist, es ist ja begrenzt. Und jetzt habt ihr Zielgruppe alle. Das heißt, auch ihr könntet plakatieren in der Stadt, ihr könntet das in Zeitungen machen, ihr könntet es auf Facebook annoncieren, auf Instagram etc. Und da ist ja schon die erste Frage, was ist euer erster Schritt? Wie erstellt ihr Marketingmix? Wie wollt ihr die Leute erreichen mit begrenztem Budget?
Also unser Marketing-Mix ist von Hause aus immer, fängt an mit Digital, also mit Social Media in dem Fall. Und das war bei uns dann tatsächlich, wir haben einfach Meta durchgespielt. Dann
zu Meta ganz kurz zur Erklärung. Meta ist Facebook, WhatsApp, Instagram. Ich weiß nicht, was noch zugehört, aber nur für die Zuhörerinnen, denen das nicht klar ist.
Genau, also am einfachsten da wahrscheinlich, also WhatsApp ist da auch so ein bisschen der Sore Thumb, der da irgendwie so heraussticht. Aber also nehmen wir mal einfach Instagram und Facebook als Beispiel. Wie wir das gemacht haben, also für uns war ja klar, dass wir das als Crowdfunding-Kampagne über Indiegogo laufen lassen wollen, einfach um diese Produktion zu finanzieren. Und diese Maske gab es ja noch nicht, die mussten wir entwickeln. Und dann haben wir, genau wie wir uns in der Produktentwicklung diesem Problem angenähert haben, haben gesagt, okay, es gibt hier ein Problem, Umweltverschmutzung, es gibt ein Problem bei Masken, dass die irgendwie nicht richtig dicht am Gesicht sitzen, es gibt ein Problem, dass die kratzen, es gibt ein Problem, dass die scheiße aussehen, es gibt ein Problem, dass man das Gesicht nicht sieht. Und dann haben wir daraus einfach ein Filmchen gedreht, und das ist tatsächlich sehr intuitiv entstanden. Und haben diesen Film dann als Aufhänger genutzt für diese Indiegogo-Kampagne, um da Leads drauf zu schicken. Und was wir dann sehr schnell gemerkt haben, ist, dass aus dieser Zielgruppe alle sich ganz klare Interessengruppen herauskristallisiert haben. Also es gab Leute, die gesagt haben, okay, wir müssen diese Masken eh tragen, dann will ich aber halt nicht irgendwie von Oma so einen Waschlappen im Gesicht haben oder so eine FFP2-Maske, sondern irgendwas, was gut aussieht. Für die stand der Look an erster Stelle. Dann gab es andere, für die dieser Sicherheitsaspekt super relevant war. Also die dichtet besser ab, FFP2-Filter, viel sicherer als so eine normale OP-Maske. Und dann hat sich auch in diesem Prozess eine Zielgruppe herausgestellt, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich Taubstumme. Weil die ja auf Lippenlesen angewiesen sind. Und wenn du jetzt vor denen stehst mit so einer Maske im Gesicht, da ist mit Lippenlesen nicht viel. Und vor allen Dingen kannst du ja auch gar keine Emotionen lesen. Das heißt, die waren in der Zeit auch tatsächlich blind. Also die haben einfach dadurch, dass die nichts mehr im Gesicht erahnen konnten, hatten die ein riesiges Problem. Und das war dann auch für uns ein Punkt, den zu attackieren. Ganz unabhängig davon natürlich auch dieses Thema Umweltverschmutzung, weil das wissen viele gar nicht, aber selbst vor Corona ist schon ein Großteil des Mülls in den Meeren durch halt diese OP-Masken, also durch so Krankenhausmüll maßgeblich OP-Masken verursacht worden. Ganz, ganz wild. Also wussten wir vorher auch nicht, das ist während Corona natürlich nochmal zehnmal krasser gewesen, einfach weil da wesentlich mehr Leute Masken getragen haben. Ja, aber dann hatten wir da gesehen, okay, es gibt bestimmte Personencluster und die müssen auf einen bestimmten Pain in dem Fall angesprochen werden. Und das juckt jetzt nichts, jemanden, der irgendwie so ein Sicherheitsproblem hat, dem zu erzählen, wie geil diese Maske aussieht. Das kannst du 100 Mal machen und der wird sagen, ja gut, aber muss halt irgendwie sicher sein. Das ist für mich das Relevanteste. Und daraus haben wir dann halt aus diesem großen Video, wenn man sich das so vorstellen will, haben wir dann ganz klare das Messaging nochmal runtergebrochen und haben dann jeweils in die jeweilige Zielgruppe so beworben, dass wir genau auf diese Pains eingegangen sind.
Mhm. Und dann haben wir ja das Thema, dass man, es ist paid oder es ist organic. Das heißt, was mache ich jetzt, wie schaffe ich mir eine eigene Followerschaft oder wo gehe ich mit Budget rein und kaufe mich da rein? Gibt es da goldene Regeln, Daumenregeln oder Erfahrungswerte, wo ihr sagt, naja, du musst schon XY an Prozenten investieren in paid oder Zeit in organic?
Ja, also ich sag mal so, gerade bei dem Thema Crowdfunding ist das natürlich auch nochmal ein spezieller Fall, weil das ist ja auch so witzig, wir hatten ja gar kein Budget, ne, sonst hätten wir auch kein Crowdfunding gemacht. Deswegen war das natürlich auch so eine ganz klassische Henne-Ei-Thematik, die, glaube ich, ganz viele Startups haben. Ich wurde hier gerade von der Biene attackiert, sorry. Und wir haben dann mit dem Crowdfunding gestartet und uns wirklich vorher auch viele Gedanken gemacht, was braucht es, um dieses Momentum zu schaffen. Also das ist wirklich so der Dreh- und Angelpunkt, wenn man mit einem Produkt natürlich ganz frisch an den Markt geht, sich zu fragen, wie schaffe ich Momentum? Und da spielen sowohl Organic als auch Paid Media beides eine große Rolle. Ne, das Schöne ist ja, dass Content letzten Endes sowohl Organic als auch Paid Anwendung finden kann. Ne? Und wir haben dann auch von Anfang an eigentlich so eine hybride Strategie verfolgt. Ganz wichtig war dabei natürlich auch zu wissen, wie funktioniert der Algorithmus auf so einer Plattform wie Indiegogo. Das sollte man im Übrigen auch wissen für die anderen Plattformen, ne? Um auch, sag ich mal, in Bezug auf die Creative-Gestaltung ja darauf eingehen zu können. Und dann haben wir wirklich sichergestellt, dass wir eigentlich in sehr kurzer Zeit genau diese Häkchen setzen, die wichtig sind, um viral zu gehen. War natürlich auch, muss man sagen, zu Corona, zu Beginn, als wir die Maskenknappheit hatten, ein extrem dankbares Thema, ein extrem dankbares Produkt, ne, weswegen sich das natürlich auch so organisch, Word-of-Mouth-mäßig schon sehr stark durch die Netzwerke weiterentwickelt hat. Aber wir haben dann eben sehr schnell mit kleinem Budget angefangen, so die ersten Paid-Media-Kampagnen auszusteuern und die auf unsere Kampagne zu bringen und haben eben dann, genau wie Flo eben erklärt hat, durch die Daten, die wir dadurch generiert haben, identifizieren können, okay, wo allokieren wir jetzt das Budget eigentlich hin? Also wo haben wir die Zielgruppe, wo der Pain am größten ist, ne, um genau unser Produkt da eigentlich perfekt passt.
Der Pain und die Kaufkraft, das ist genau wichtig.
Und das waren dann wirklich, also überraschenderweise auch so sehr spitze Zielgruppen, wie zum Beispiel die Gehörlosen. Wir hatten dann zum Beispiel den Bundesverband der Logopäden, die waren so unfassbar dankbar für dieses Produkt, aber auch Kindergärten, Krankenhäuser, Altersheime, das waren alles Zielgruppen oder Makrozielgruppen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, ja, die dann einfach durch diese erste Sichtbarkeit und die Daten, die dann entstanden sind, das ganze Feedback, die Kommentare, wo wir dann sehen konnten, aha, da macht es Sinn, jetzt im nächsten Schritt sich näher drauf zu fokussieren.
Aber nochmal zu dieser Frage, paid oder organic, jetzt in 2024 ist es ja so, dass eben durch diesen Fokus auf das Creative Paid und Organic sich sehr, sehr ähnlich geworden sind. Also das, was Organic funktioniert, funktioniert Paid auch und vielleicht sogar umgekehrt, je nachdem, wie man es macht. Deshalb würde ich Paid Media mittlerweile einfach immer nur als Öl ins Feuer verstehen. Das ist etwas, um schneller an Ergebnisse zu kommen, um sich Reichweite zu erkaufen, die man sich noch nicht verdient hat. So ein bisschen wie Fett absaugen versus Gym. So der eine hat das Sixpack an einem Nachmittag und der andere muss da ein halbes Jahr für hungern und Gas im Gym geben.
Okay. Ein ganz wichtiges Thema ist ja im digitalen Marketing sind immer Algorithmen. Und alle versuchen immer, die Algorithmen zu cracken oder rauszuhacken oder rauszukriegen, wie es funktioniert. Wie sind eure Erfahrungen mit Algorithmen, mit der Entwicklung und ja, gibt es da Tipps und Tricks, wie ich mehr Reichweite etc. kriegen kann?
Ja, also ich finde, es ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, die wir haben mit den Algorithmen, gerade im Bereich Paid Media, weil sich auch so die Arbeit des Media Buyers total verändert. Also
Erklär kurz, was ein Media Buyer ist, das müssen wir vielleicht nochmal klären.
Ja, also Media Buyer ist letztlich der Marketer, die Person, die die Kampagnen einstellt, plant, im Werbeanzeigenmanager, das muss man sich vorstellen, ist so die Schalt- und Waldzentrale der verschiedenen Plattformen, da alles einstellt, die Ergebnisse überwacht, also ja, so ein bisschen wie Homer Simpson im Kernkraftwerk an den ganzen Knöpfen spielt, aber so ist es halt eben nicht mehr. Also der Media Buyer von heute, würde ich sagen, der ist wirklich in erster Linie ganz nah am Creative, ne, und muss sich da immer wieder einfallen lassen, wie erreiche ich oder wie gebe ich auch über das Creative dem Algorithmus die richtigen Informationen, dass der Algorithmus weiß, an wen er diese Anzeige auszuspielen hat. Das wurde früher noch über weitaus mehr Einstellungen mit Blick auf die Audience sichergestellt. Da konntest du 1000 Interessen eingeben, Daten hochladen etc. Aber mittlerweile, so dadurch, dass die Algorithmen einfach in einem wahnsinnigen Tempo natürlich lernen, werden die auch immer autarker und entschlüsseln eigentlich primär über das Creative, wer ist jetzt die richtige Zielgruppe, für wen ist dieses Thema relevant? Weil die Plattformen haben ja am Ende des Tages auch kein anderes Ziel, als dass die Watchtime, die Nutzungsdauer auf den Plattformen so hoch wie möglich ist und würden deswegen Teufel tun, irgendein Creative an jemanden zu spielen, der da eigentlich gar kein Interesse dran hat.
Es ist, die Arbeit hat sich grundsätzlich verändert. Also anstatt 50% der Zeit dafür das Targeting aufzuwenden und zu gucken, wo ist meine Zielgruppe, wer ist das genau, das macht der Algorithmus mittlerweile komplett von sich selbst, geht es vielmehr darum, an der Botschaft zu feilen. Also wie kriege ich jemand, der sich für genau dieses Problem interessiert, wie kriege ich den überzeugt? Was gibt es für Möglichkeiten, das zu kommunizieren? Wie visualisiere ich das? Wie ist das inhaltlich? Was sind da die genauen Formulierungen, die ich benutzen muss, damit jemand versteht, dass wir diesen Schmerz verstanden haben. Also weil das ist ja so, es geht ja immer so das abgedroschenste Wort der Welt im Marketing um Authentizität. Ach Junge, das ist jetzt aber hier Freudscher. Nick, das kannst du drin lassen, das brauchen wir nicht rein. Authentizität. So, ja. Jetzt. Sehr gut, dass das hier so ein Zungenbrecher geworden ist.
Also, hast du aber sehr authentisch gemacht, das Wort.
Ja, natürlich. Mir über mein eigenes Verhaspeln gestolpert. Also, damit es authentisch ist, um es einfacher für mich zu machen. Das merken die Menschen. Und dadurch, dass wir alle mittlerweile online unterwegs sind, jeder checkt irgendwie, sobald man etwas macht, was halt nicht real ist. Und da geht es bei uns Marketern einfach darum, der Zielgruppe zu zeigen, dass wir sie verstanden haben und halt auch entsprechend in ihrer Sprache zu kommunizieren, dass sie sich einfach abgeholt fühlen.
Ja, also da auch ein kleines Learning von mir, was ich mal an die Community rausgeben möchte. Ich habe ja immer versucht, so Hochglanzbroschürfilme zu machen und Werbebotschaften und so. Und oder einfach sich richtig Mühe geben mit iMovie oder Final Cut, gute Videos zu produzieren. Ja, interessiert keinen Menschen, auch wenn es richtig High-End produziert ist. Aber so ein halbwackeliges Video aus der Coaching-Praxis, auch kurz aufgenommen, relativ, ich sag mal bewusst, ungeschminkt, jetzt nämlich nicht so viel, aber diese Authentizität, diese Nahbarkeit, diese Körnigkeit, das wird halt total gewürdigt. Da gehen die Leute dann wirklich drauf ab. Und das ist das, was du sagst, was ich quasi auch mitbekommen habe.
Aber wo man da sagen muss, wenn du jetzt ein Hirnchirurg wärst, dann wäre ein wackeliges Handyvideo wahrscheinlich nicht so gut.
Creepy, ja.
Also dann zumindest ein stabiles Handyvideo, damit man vielleicht nicht zittert. Aber du hast vollkommen recht. Also das ist ja auch ein Marketing-Trend, UGC, User-Generated Content, der sich in den letzten Jahren extrem durchgesetzt hat, der genau halt dem Rechnung trägt. Authentisches und nicht überproduziertes Material, weil überproduziert assoziieren viele mittlerweile mit Werbung und Werbung mit Lüge oder mit falschen Werbeversprechen und jetzt kann man auch falsche Werbeversprechen mit einem wackeligen Handyvideo getan produzieren.
Nein, aber das Beispiel, was du eben hattest, wenn Authentizität nicht sauber ausgesprochen wird, dann wirkt es halt nicht geübt, sondern authentisch. Und damit ist es halt nahbar, menschlich und auch ein Beispiel im Podcast, wir haben früher alle Amps rausgeschnitten, aber der Mensch hört die Amps gar nicht so stark, weil er auch fokussiert ist auf den Inhalt. So, und wenn man alles glatt bügelt, dann ist es halt nicht mehr wahrhaftig, so, und das merkt der Mensch und wird dann kritisch. Von daher finde ich das einfach nochmal einen coolen und wichtigen Punkt.
Ja, also diese Sterilität, die bringt nichts. Die trägt eher zu einer Entfremdung bei. Genauso übrigens Sterilität von Sprache, ne? Also letztendlich, man findet einen Menschen am sympathischsten, wenn der auf der gleichen Art und Weise, Wellenlänge möchte man sagen, mit einem kommuniziert. Und wenn du Sprache steril machst, also auch da wieder so dieser Durchschnittsmix, wenn wir jetzt sagen würden, es gibt auf der einen Seite geil und auf der anderen Seite formidabel, dann ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wäre dann so gut. Und wenn du gut als Claim in einer Werbeanzeige nutzt, dann
das ist lame.
Damit keine, ja, es ist nicht lame, sondern du sprichst halt auch keine dieser beiden Seiten an. Weil geil ist eine ganz bestimmte Person, die man vor Augen hat. Und formidabel, da denkst du auch, ich habe so eine weiße Mozart-Perücke auf und fliege durch den Ballsaal. So, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Welten und die fühlen sich dann halt beide nicht abgeholt.
Ich will jetzt nochmal in eine andere Ecke schauen. Wir haben jetzt so ein bisschen über Daten, über Algorithmen gesprochen. Inwiefern ist das Storytelling, also das Geschichtenerzählen, relevant?
Ja, das ist extrem relevant. Ne? Das folgt ja eigentlich genau daraus. Und noch, was wir eben ja schon gesagt haben, so die Daten bilden ja eigentlich nur eine Grundlage. Und das ist auch in der Tat etwas, wo ich ganz klar sagen muss, das können uns die KI-Tools dieser Welt noch nicht abnehmen, ne, wirklich ein gutes Storytelling zu entwickeln. Ne, und es gibt verschiedene Storytelling-Techniken, die man nutzen kann, die man sich zur Hilfe nehmen kann. Einige davon stellen wir auch in dem Buch ein Stück weit vor. Ganz bekannt und geläufig, kennen wir auch aus Hollywood, ist die Heldengeschichte. Ja, und es ist im Endeffekt, weil da musste ich auch gerade dran denken, als er darüber gesprochen hatte, Thema Authentizität. So, es ist ja auch irgendwo von ganz vielen Brands so die Königsklasse, eine Community aufzubauen. Ja, und wie baust du eine Community auf? Wie bindest du auch Menschen nachhaltig an dich als Unternehmen mit den ganzen Visionen, die du hast, mit dem, was du erreichen möchtest? Ne? Und da kommt eben das Storytelling ins Spiel, finde ich. Ja, wirklich nochmal so auch ganzheitlich ne, da einen Ansatz zu entwickeln, womit treten wir an, ne, welche Werte nehmen wir mit, was verkörpert uns irgendwo als Marke, wo wir auch sagen, da strahlen wir etwas aus, wo wir genau die Menschen mit catchen und begeistern wollen, ja, die auch für uns unseren Zielkunden irgendwo darstellen, ne? Und da ist einfach das Thema Storytelling mega relevant und wichtig.
Auch nochmal, wenn man sich das so ein bisschen verbildlicht, also diese Avatar-Elements, die wir beschreiben, das ist ja der inhaltliche Teil von einer Nachricht. Und das Storytelling ist so ein bisschen die Verpackung. Wir sprechen da immer von im Zusammenhang mit einer Containerlogik. Und ein Container besteht halt aus dieser inhaltlichen Ebene. Was kommuniziere ich? Das sind dann die Avatar-Elements, beispielsweise irgendein Pain. Die Maske juckt. Und dann auf der Wie-Ebene, also wie kommuniziere ich etwas, haben wir die Content-Formate und Content-Präsentation. Und Content-Formate könnte halt sowas sein wie eine Infografik. Das könnte was sein wie eben angesprochen, ein UGC-Video, das könnte einfach irgendein Infofilm sein oder so. Und dann hat das aber noch eine zweite Ebene. Ich kann eine Infografik, kann ich langweilig gestalten, ich kann die lustig gestalten, ich kann die educational gestalten, ich kann die sehr scientific gestalten. Also das hat alleine eine Message habe ich oder einen Inhalt kann ich auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen darstellen und kommunizieren. Und das ist mittlerweile die Aufgabe des Marketers, da zu checken, auf welche Art und Weise muss ich was kommunizieren in der jeweiligen Zielgruppe. Und das ist auch unser Grundsatz ist immer, wir wissen, was wir nicht wissen und wir wissen gar nichts. Also wenn wir irgendwo anfangen, dann sind wir ein komplett unbeschriebenes weißes Blatt. Wir starten mit Annahmen und die müssen halt immer wieder und wieder durchgetestet werden. Das ist auch so ein bisschen die Traurigkeit oder so Plight of the Marketer, so eine Sisyphus-Arbeit, weil du wirst halt niemals oben auf dem Berg ankommen. Dir rollt der Stein immer wieder runter, weil all das, was irgendwann mal funktioniert hat, funktioniert dann irgendwann nicht mehr und du fängst wieder von unten an. Aber das ist auch tatsächlich spannend zu gucken, wie kriege ich halt diese eine Message, die tatsächlich Jahrzehnte überdauern kann, wie kriege ich die immer wieder neu erzählt und erfunden?
Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben uns ordentlich schon verquatscht, wir sind schon bei über 50 Minuten ich bin gerade in dem Rabbit Hole und wenn ich nicht rauskrabbel, dann verlaufe ich mich dann auch immer weiter und wir gehen immer tiefer ein. Aber gibt's jetzt ein Thema aus eurem Buch, was euch noch besonders am Herzen liegt, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben oder touchiert haben, wo ihr gerne nochmal reingehen wollt?
Also ich glaube, und das ist jetzt letztendlich contradicted, das fast alles, weil das hier so leicht wirr auch teilweise war, unser Gespräch oder so viele Türen aufgemacht hat, nicht wirr, sondern einfach so sehr viele Themen aufgemacht hat. Ich glaube, viele Menschen verlieren sich in so einer Komplexität. Und das, was wir mit dem Avatar-Hacking gemacht haben, ist das ein total einfaches System. Wir haben diese drei Cs. Dann geht es darum, am Anfang Daten zu generieren, die in ein Format zu sortieren, dass man die für das zweite C, nämlich die Creation, nutzbar machen kann. Dann bastelt man da irgendwas, was inhaltlich cool ist, wird komplett kreativ, guckt, wie erzählt man das und hat dann in der Kommerzialisierungsphase, also da, wo das dann halt als Werbeanzeige ausgespielt wird oder selbst auch als organischer Inhalt, die Aufgabe, wieder Feedback einzusammeln, neue Daten zu generieren und da dann in die Datenanalyse wieder zu gehen. Und dann fängt man entweder wieder von der Konzeptphase an oder geht wieder in die Kreationsphase und optimiert irgendwas. Das ist ein so einfacher Prozess. Also das ist jetzt in zwei Sätzen erklärt, was in über 200 Seiten in diesem Buch steckt. Da steckt der Teufel natürlich auch im Detail. Aber letztendlich das, was ich nur da mitgeben wollen würde, ist, macht es euch so einfach wie möglich und simplifiziert Dinge von der Struktur her, also genauso wie wir es mit dem Avatar-Hacking gemacht haben, weil kompliziert wird es von alleine. Und wenn man eine einfache Struktur hat, auf der das Marketing basiert, dann ist das eine absolute Superpower, aus der unendlich viele tolle, kreative und auch mit der Zielgruppe resonierende Dinge entstehen können.
Wenn ich das gleich auch noch ergänzen darf, das war für uns auch, warum haben wir überhaupt dieses Buch geschrieben? ja, das war jetzt ja auch nichts geboren aus einer Passion und hey, wir haben mega Bock, als Digitalagentur jetzt mal hier 200 Seiten Papier zu befüllen, sondern das war für uns ja auch tatsächlich, also wir haben einfach viel gesehen, was uns, ich sag's mal auf gut Deutsch, angekotzt hat, was auch so ein Stück weit unsere Branche betrifft, das Thema Marketing betrifft, weil ganz oft, ne, hat man den Eindruck, man öffnet damit irgendwie die Büchse der Pandora und muss irgendwie an ganz vielen Stellschrauben und hier und da. Nein, ne, das war eben genau das, das Ziel von uns zu sagen, so, wie können wir Marketing mal wirklich runterkochen auf die Essenz, auf das, was wichtig ist und auf den größten Hebel, den wir heutzutage einfach haben. Und das sind die Daten. Und die stehen uns zur Verfügung. Und wir sehen ganz viele Brands, die diese Daten entweder gar nicht sammeln oder sie aber sammeln und nicht wissen, wie sie nutzbar macht, ne, machen sollen. Und das war einfach für uns so ein Stück weit der, ja, der Initiator oder der Gedanke, wo wir gesagt haben, da wollen wir mal so ein bisschen aufräumen und das ganze System, was ist Marketing, so ein bisschen runterbrechen, einfach auf die wichtigsten Hebel und Werkzeuge. Und ja, freuen uns deswegen natürlich auch total über Feedback.
Wem würdet ihr euer Buch empfehlen? Also für wen ist das die richtige Kaufentscheidung?
Jedem im Marketing.
Ja, das war auch tatsächlich die größte Challenge für uns, weil wir wollten Zielgruppe das Buch, alle. Genau, wieder Zielgruppe alle. Und wir wollten das Buch natürlich schreiben für Leute, die im Marketing schon ein bisschen bewandelt sind, aber auch für solche, die gerade erst anfangen. Und da hat uns wirklich unsere Lektorin immer so auf die Finger gehauen, dass wir es so schreiben und verpacken, dass wirklich jeder und jede was damit anfangen kann. Und deswegen, man hat an manchen Stellen die Möglichkeit, wirklich Deep Dive reinzugehen, aber wir wollten trotzdem irgendwie ein Werk schaffen, wo auch zum Beispiel Studierende, wie ich damals, als ich in irgendwelchen Marketingbüchern rumgekramt habe, da hätte ich mir sowas sehr gewünscht, was ein bisschen mehr hands-on ist. Deswegen, das richtet sich genauso an Studierende und auch junge Leute, die irgendwie für das Thema ein Interesse haben.
Aber vor allen Dingen, also wirklich alle in der Marketingpraxis. Und das Buch ist auch so aufgebaut, also der Anfang ist so ein bisschen Storytelling, dann wird so ein bisschen theoretischer, was die Grundlage vom Avatar-Hacking. Das, also ich denke, zwei Drittel des Buches kann jeder, selbst Marketingfremde, irgendwie begreifen und dann wird's halt nerdy. Da geht's in den Marketing-Praxis-Alltag über. Da muss man dann tatsächlich schon hartgesottener oder besonders interessiert für sein.
Okay, cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diesen inhaltlichen Teil zum Avatar-Hacking. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an euch.
Gerne.
Das Beste kommt zum Schluss.
Über welche berufliche Leistung seid ihr besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Boah, also wir haben es ja schon am Anfang direkt vorausgeschickt. Wir haben schon sehr viele unternehmerische Höhen und Tiefen erleben dürfen. Ich persönlich muss aber schon sagen, dass auch die Maske, die hieß Ayo, by the way, schon ein krasses Erlebnis war, ein Meilenstein auf der einen Seite und auch ein Erfolg, aber auch eine Erfahrung, die mich persönlich erstmalig auch an neue Grenzen gebracht hat, weil Corona ja doch auch ein sehr befindliches Thema war für viele von uns, ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und da habe ich wirklich durch die Bank weg einfach so viel erlebt und mitgenommen. Und deswegen würde ich das als etwas verbuchen, worauf wir, glaube ich, sehr stolz sein können, dass wir das in kurzer Zeit so gerockt haben, aber wo ja man auch einfach wirklich teilweise durch die Scheiße gegangen ist. Ich sag so, wie es ist.
Ich kann das für mich tatsächlich gar nicht so pinpointen. Also nicht nur, weil ich ja schon länger unternehmerisch tätig bin. Also wir haben natürlich so ganz klare Highlights gehabt, also beispielsweise diesen Exit bei Neon Splash oder tatsächlich auch das Ayo-Thema oder jetzt das Buch. Oder es gibt ja immer mal irgendwie sowas, wo man dann einen besonders krassen Monat hatte oder dann die erste Million Umsatz. Aber das, ich glaube, Unternehmertum ist ja eine Reise. Deshalb ist das schwierig, da so Highlights rauszupicken, weil das ist ein Weg, der dann auch irgendwie nicht aufhört, hoffentlich, also bis zur Insolvenz, so ungefähr. Nee, Quatsch, also das ist ja eine Reise und eine Einstellungssache. Und insofern, ich glaube, das, was mich da so am meisten freut, ist zu verstehen, dass ich oder wir im Verbund dazu in der Lage sind, Zukunft entstehen zu lassen. Also sich Dinge auszudenken und die dann umzusetzen. Und das, finde ich, ist ein unglaublich erhebendes und so ein tolles kreatives Gefühl. Bin ich sehr dankbar für.
Viele. Welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Vor Ordnung. Wobei, nee, ist egal.
Ja, ich glaube, was ich mir manchmal wünsche, wo ich aber auch das Gefühl habe, das kommt einfach mit jedem Jahr Unternehmertum ein Stück weit dazu, ist einfach so die Resilienz und auch viele Dinge und vor allem sich selber auch nicht zu ernst zu nehmen. Ja, weil oft ist das ja so, man steckt so in seinem Alltag und dann werden so Kleinigkeiten emotionalisieren dich plötzlich oder regen dich auf oder und du denkst dir auf einmal so, hey, so take it easy, am Ende ist alles relativ und jeder von uns ist einfach so nichtig im Vergleich zu dem, was, ja, ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber ne, was so uns alle irgendwie ausmacht und einfach so ein bisschen take it easy. Ich habe in mir doch sehr viel Temperament und ich wünsche mir, dass ich da stellenweise noch mal ein bisschen gelassener werden kann.
Mein Wunsch ist, dass Anna ihr Temperament verliert.
But she's on fire. Also, ja, das brauchst du auch. welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Oh Gott, das ist eine Frage, mit der kann ich gar nichts anfangen, muss ich gestehen. Ich habe ein Buch geschrieben mit Flo und Siamak, aber ich bin tatsächlich gar kein Bücherwurm. Ich bin mehr auf der Audiospur unterwegs und muss mich an der Stelle auch ganz klar outen, weil die meisten in Anführungszeichen geschriebenen Geschichten, die ich konsumiere, sind irgendwelche True Crime Stories und in meiner Freizeit schaue ich dann doch ganz gerne Trash TV. Deswegen kann ich das so ad hoc gar nicht beantworten. Wenn du jetzt so in Richtung Fachbücher oder Marketingbücher oder so fragst, da muss ich leider passen.
Also ich bin auch ein sehr unbelesener Mensch. Also ich habe auch meine ganze Schulzeit immer nur mit so Lektürenhilfen, habe ich meine Effi-Briest-Klausuren geschrieben. Aber tatsächlich, also Bücher, die wirklich was in mir ausgelöst haben, einmal Zero to One, Peter Thiel, das fand ich irgendwie krass, auch in dem Moment. Dann beschäftige ich mich sehr viel so mit Stoizismus, also Marcus Aurelius, auf jeden Fall ein guter Typ, Meditations. Und sonst, also bei mir ist das auch, ich bin so vielseitig interessiert und konsumiere so viel, dass ich hier und da mich für Dinge begeistern kann. Also deshalb muss ich natürlich sagen, als letztes Ding die Bibel. Da kann man wahrscheinlich auch immer was Neues reinlesen, könnte aber auch jedes andere Buch mit so vielen Seiten sein. Aber also wie gesagt, komplett unbelesen.
Okay, gehen wir zum nächsten, es wird deeper. Welche Glaubenssätze haben euch in eurem Leben behindert und welche haben euch zum Erfolg geführt?
Geht nicht, gibt's nicht, gleichzeitig. Also, weil das natürlich positiv gesehen dazu führt, dass man sich selber keine Grenzen setzt. Und negativ ist es auch so, dass es einen davon abhält, auch Dinge loszulassen. Also, weil wenn man sich an sowas festbeißt, wie so ein Terrier und sagt, nee, das kriegen wir hin, das ist auch nur bis zu einem bestimmten Moment gut. Aber trotzdem, also ich denke, da überwiegt das Positive, ist auch, denke ich, was mich ausmacht. Also so ein Nein muss ich nicht unbedingt akzeptieren. Also zumindest, wenn mir das im Weg steht.
Ich glaube, an der Stelle kann man sagen, sind Flo und ich sehr auf einer Wellenlänge, auch was so das positive Mindset angeht, was wir teilen. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin unfassbar dankbar. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo es nie irgendwelche limiting beliefs gab in irgendeiner Hinsicht. Also ich wurde immer extrem unterstützt in dem Glauben, dass ich die Dinge erreichen kann, die ich mir zum Ziel setze. Fing dann schon gut an. Es gab ja damals so diese Freundschaftsbücher, wo immer die Frage nach dem Berufswunsch aufkam. Und ich habe immer geschrieben, Präsidentin der Vereinigten Staaten. Weil ich dachte, das ist so das Ultimum, was man irgendwie in meinem Leben erreichen kann. So gar keine Ahnung von gar nichts.
Vielleicht tut sich da jetzt eine Chance noch auf.
Vizepräsidentin wird ja noch gesucht.
Ja. Nee, Quatsch beiseite. Aber das war wirklich etwas, also was ich einfach 100% mit Flo teile, dass man sich da nicht in irgendeiner Weise einschränkt von dem, was man sich vornimmt oder in den Kopf setzt. Und auf die Schnauze fallen kann man immer. Und es ist dann auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also das gehört dazu. Und deswegen, also so negative Glaubenssätze, also muss ich ehrlich gestehen, die habe ich eigentlich nicht in der Form. Also nicht, dass ich wüsste.
Gut.
Wie sieht's denn bei dir aus? Das würde mich interessieren.
Damit habe ich mich ja noch nie auseinandergesetzt.
Nein, hör mal, kriegst du mal den Ball zurückgespielt.
Nein, ich bin sehr in Resonanz gegangen mit Flo. Da habe ich gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Dieses geht nicht, gibt's nicht. Bei mir ist es auch so einfach machen und einfach weiter. Also es waren zwei Sachen. Ich hab ja auch ein Buch mit rausgebracht zum Thema Resilienz. So, also das heißt, diese Niederschläge habe ich auch erlebt. Und ich mache mal den großen Wurf, um das zusammenzumachen, weil dieses Unternehmerische, es geht auf, geht ab. Also ich habe 3 Monate vor Corona gegründet. Das heißt, ich habe mit einer großen Euphorie und dann ganz schnell ein langes Tal, ne? So, und das heißt, ich bin da sehr in Resonanz gegangen mit dem, was du gesagt hast, Anna. Okay, wie gehst du da mit den Rückschlägen um? Vor allem, wenn du es nicht ändern kannst. Ich konnte das Setting halt nicht ändern. Das war halt ein Thema. Und dann auch wieder die Auf und Abs mit Kundenprojekten. Das ist ja bei mir auch so, als Berater, so als Kundenprojekt ist ja, hast ja Auf und Abs und auch finanzielle Unsicherheiten, wenn eins ausläuft, du musst das nächste machen. Und gleichzeitig ist aber immer, es legt sich immer ein neuer Weg vor die Füße. Also es passiert immer, es kommt irgendwas unverhofft Neues. Es war nie bei mir die Kaltakquise, wo ich sage, jetzt schlagt der zu, sondern aus der Seitenlinie kam irgendein Projekt, ein Kunde rein und es war immer Auslastung da und ich kann gar nicht sagen, und das ist diese Gelassenheit zu lernen im Unternehmertum und jedes Projekt, und da bin ich dann wieder bei Flo, hat irgendwas Tolles, weil es immer was Neues, was anderes, was war oder ich habe dann was gesucht und das ist eigentlich das, und dieser Glaubenssatz, geht nicht, gibt's nicht, ist halt auch, führt genauso auch in die Erschöpfung, ne? Also wenn man halt sich alles zutraut und alles macht und dann in eine Komplexität hineinscheidet. Also wenn wir jetzt bei eurem Thema sind, bei Suchmaschinenmarketing, du sagst, ach cool, ich habe ja Budget, jetzt gebe ich da mal rein und klick das an und dann verzweigst du dich aber, dann gehst du in das Rabbit Hole irgendwie so rein und gehst immer tiefer und dann bist du aber schon drinne. Und dann da wieder rauszukommen, ist manchmal gar nicht leicht. Aber geht nicht, gibt's nicht, finde ich gut. Mein Credo ist ja einfach machen, weil das geht heute auch alles mit ChatGPT, mit Google. Also man kann sich halt in alle Themen reinarbeiten. Das finde ich halt das.
Und ich habe gerade noch kurz vorher musste ich ein Problem lösen, dem ich überhaupt nicht gewachsen war, was ChatGPT mit Code für mich gelöst hat. Also geht nicht, gibt's nicht. Und einfach machen, finde ich, goes hand in hand und finde ich beides top. Kann ich nur unterschreiben.
Jetzt habe ich die Frage, glaube ich, habe ich die schon gestellt? Nee, das war, glaube ich, die Gegenfrage. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die eure berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, ich glaube, also für mich ganz klar, dass ich mir so meine eigene Realität mache. Also ich kann bestimmen, wie etwas auf mich wirkt. Gerade auch in so einem Zusammenhang mit Stress. Also in der Veranstaltungsbranche, in der wir gestartet sind, da ist natürlich alles immer der Super-GAU. Wenn irgendwas nicht läuft, Veranstaltung, also du hast ja nur diesen einen Moment, um das zu fixen. Und da habe ich einmal gelernt, halt wirklich, wie viel man sich selber antun kann, also wie krass man sich pushen kann. Was eine super geile Erfahrung war, dann auch Mitte 20 zu sehen, Alter, crazy, das geht halt, dass du durch ganz Europa tourst mit deinem Ding und irgendwie dann nebenbei noch versuchst, bei Gericht zu sitzen und da versuchst irgendwie dein Referendariat durchzuziehen, bis zu einem gewissen Punkt. Das habe ich dann natürlich auch irgendwann gelassen. Also man muss sich ja auch nicht alles geben. Ja, aber so dieses, also wirklich zu verstehen, dass wenn auch Dinge scheiße laufen oder es eine Krise gibt, das als transformative Chance zu bewerten und halt nicht direkt als so, ah, das ist jetzt schlecht und deshalb geht's mir schlecht, sondern einfach zu sehen, okay, das ist jetzt irgendwas, was ich vielleicht selber verbockt habe und das ist aber nicht mal eine Strafe, sondern das dient einfach nur dazu, dass ich es beim nächsten Mal richtig mache oder dass ich jetzt was lernen kann. Ich denke, das gibt es in ganz vielen Situationen im Leben, wo einem das sehr hilft, wenn man da mit einem positiven Mindset dran geht, ja, das einfach für sich so umzuwidmen. Das ist eine unglaubliche Macht, die man da für sich selber realisieren kann, denke ich.
Ich glaube, was für mich noch eine ganz wichtige Erkenntnis war, die jetzt auch so über diese jetzt knapp 6 Jahre Unternehmertum sich auch erst in den letzten 1,5 Jahren herauskristallisiert hat für mich, ist wirklich so, wie gut sich Fokus anfühlen kann. Mhm. Also ich meine, wir haben ja auch gerade eben schon drüber gesprochen. So, ich glaube, wir drei sind alle, habe ich den Eindruck, sehr begeisterungsfähige Menschen und haben ganz viel Lust auf ganz vieles. Und ich meine, wir leben auch in einer Welt, wo dir einfach per se auf allen Kanälen gesagt wird, so hier eine Opportunität und hier machen und hier das neue Trend-Topic. Und ich habe einfach für mich die Erkenntnis gehabt, boah, da auch einfach mal so die kleine FOMO, ne, diese Fear of Missing Out Voice in mir zu muten und leise zu stellen, ist gar nicht so schlecht an der einen oder anderen Stelle. Und da wirklich immer wieder den Fokus darauf zu richten, was ist am Ende unterm Strich für mich gut und wichtig und eben nicht ins Externe ständig zu gehen.
Ich musste gerade so schmunzeln, weil die Leute, die mich da ein bisschen näher kennen, kennen Punkt 1 mit einer Moderationskarte, die heißt Fokus. Und wer mal ein paar Stunden mit mir in einem Büro sitzt, wird mich sehr häufig hören, wenn ich sage, Danny Fokus, weil ich wie so ein ADHS-Frettchen schon wieder auf irgendeinem falschen Browserfenster gelandet bin und irgendwie total lost bin. Und das aber so wichtig ist, diesen Fokus in dieser Komplexität oder in dieser reizüberfluteten Welt zu behalten, um dann wirklich zum Ziel zu kommen.
Absolut.
Wobei man halt auch sagen muss, die Frage ist, worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf ein Thema? Du kannst ja auch in einem Thema alles machen. Oder du fokussierst dich auf eine Tätigkeit und diese Tätigkeit kannst du vielleicht in allen Themen spielen. Also das ist interessant, das ist ja auch relativ vielschichtig, ne? Und also dieses Thema Fokus.
Ja, ich kann ja ein Beispiel nehmen, wenn ich gestern zum Beispiel daran saß, ich habe gestern Abend erst angefangen, weil ich gestern den ganzen Tag voll hatte und dann sitze ich dann da und dann fange ich um 8 an, mein MacBook aufzuklappen und dann will ich Discover machen für unsere Folge. Und dann merke ich, okay, jetzt hast du aber gerade ein neues MacBook, du musst das neue MacBook einrichten. Erst du musst Photoshop erst einrichten. Und dann fange ich plötzlich an, mein MacBook einzurichten, obwohl ich der Ursprungspunkt war, eigentlich ein Konzept zu schreiben und nicht ein Cover zu gestalten, um dann das MacBook einzurichten. Und das ist so, wo man merkt, okay, man geht mal auf Track, das muss alles mal gemacht werden. Dann kommt eine E-Mail rein von einer Herausgeberin, die sagt, Danny, hast du schon das Konzept ausgefüllt? Ich so, und jetzt mache ich das nächste Konzept und war aber eigentlich gerade in einem ganz anderen Bau. Und das ist das, wo ich sage, nee, da muss ich immer fokussiert bleiben. Muss ich mir meine Fokuskarte holen und meine Töchter machen sich schon immer lustig über mich, weil die sagen, Papa Fokus, weil.
Die entdecken das auch bei dir und maßregeln
dich. Die kennen das auch einfach, dass wenn ich das nach 3 Minuten nicht gesagt habe, es wahrscheinlich vermutlich wieder Zeit wird, es zu sagen.
Wie alt sind deine Töchter?
10 und 12.
Okay, gut. Na, dann haben die Papa sicherlich schon gut unter Kontrolle.
Ja, das ist sowieso Frauen. Okay, wir sind Offroad. Ich führe das Interview, nicht ihr. So, wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, mit wem würdet ihr es gerne tun und warum?
Ach du, nee.
Ich muss ja jetzt sagen, hier Marcus Aurelius, wobei ich habe ja jetzt schon die ganze Meditation gelesen, dann brauche ich das nie nochmal live hören. Ich glaube tatsächlich...
Peter Thiel.
Der lebt ja noch, also das kann ich ja noch realisieren.
Ja, lebendig oder historisch, kannst du ja aussuchen.
Ja, dann vielleicht mit dem... mit der Person, also mit der letzten Person, die halt noch kein Mensch war. So die, der Vater des ersten Menschen sozusagen, der aber noch irgendwie so eine affenähnliche Kreatur war vielleicht. Das wäre sicherlich ganz interessant. Frage ist, welche Sprache, aber ich würde zumindest gerne mal sehen, wie der ausgesehen hat.
Ich glaube, intuitiv wirst du die beherrschen.
Der müsste klingen und dann kommt ich zurück und kann sagen, oh, Ex-Menschen sind doch real. Das wäre es vielleicht. Ja, keine Ahnung. Jesus wäre vielleicht ganz cool oder Napoleon oder selbst auch so, ich glaube sowas.
Ich glaube, bei mir wäre es entweder Putin und die Gelegenheit nutzen und den fragen so, what the fuck und hast du nicht gesehen? Oder Beyoncé.
Putin oberkörperfrei reiten gehen, das wäre auch bei mir auf jeden Fall check.
Also Putin stand dir schon gegenüber auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Er ist kleiner als ich, das weiß ich schon mal. Und er hat einen stechenden Blick. So.
Oh Gott.
Münchner Sicherheitskonferenz habe ich früher viel gearbeitet.
Wie groß bist du?
1,74.
Okay.
Der ist nicht groß.
Dann ist das.
Deswegen will er wahrscheinlich auch mal auf dem Pferd sitzen.
Ja. wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihm raten?
Chill, wird alles gut.
Geht nicht, gibt's nicht natürlich, aber das wusste ich ja damals schon und ich glaube, bleib dir treu, also bleib deinen Werten treu, egal in welcher Situation, so sieh zu, dass du dich immer deinen Werten entsprechend gleich verhältst.
Was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können, erreicht zu haben?
Ein guter Typ gewesen zu sein. Und halt.
Was macht einen guten Typ für dich aus?
Ein guter Typ ist jemand, der für andere da ist und sein auf sich selbst achtet, allerdings nicht zu Lasten anderer und Wert gestiftet hat. Und das kann auf ganz viele verschiedene Arten geschehen sein. Also dadurch, dass man irgendwas kreiert hat, ein guter Freund gewesen ist, ein guter Familienvater, aber halt einfach jemand, der ja sich irgendwie in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat. Also ohne jetzt direkt Mutter Teresa gewesen sein zu müssen, aber halt irgendwas, irgendeinen Beitrag für die Gemeinschaft geleistet hat oder halt auch, um es noch kleiner zu machen, für andere.
Ja, also ich kann mich da nur anschließen, bin aber auch so ein Mensch, ich habe auch immer mich gefragt, so was sind einfach Probleme, die unsere Gesellschaft hat, die es in der Welt da draußen gibt, die man lösen kann. Also das war immer irgendwie von mir ein Ziel oder eine Ambition, dass ich so am Ende meines Lebens auf irgendwas zurückschauen kann, wo ich sagen kann, da hat man einfach Mehrwert gestiftet, also echten Mehrwert und nicht irgendeinen komischen, was aussieht wie ein Mehrwert, aber am Ende irgendwelchen Geldmachenschaften oder anderen, egoistischen Treibern mehr genutzt hat, als dass man wirklich was für Menschen getan hat. Und am Ende des Tages, ich bin ein absoluter Familienmensch, dass ich einfach sagen kann, so ich war immer für meine Family da und eine verlässliche, gute Tochter, Schwester, irgendwann vielleicht mal Ehepartnerin, Mutter, Tante, Cousine.
Ehefrau. Okay. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das würde ich mir jetzt wiederholen. Ne? Also vielleicht noch.
Geht nicht, gibt's nicht.
Kann man wiederholen.
Ja, ich habe ein Ding, das hat meine Großtante immer gesagt, wenn du dich als Pfannkuchen verkaufst, wirst du als Pfannkuchen gegessen. Und das ist letztendlich so platt, ist aber tatsächlich ja so. Also wenn man sich unter Wert verkauft, dann wirst du auch immer unter Wert bezahlt beziehungsweise behandelt. Und was ich daran ganz schön finde, ist, dass da steckt so ein Appell dran, Selbstwert für sich zu kreieren oder zumindest auch zu realisieren und begreifen. Und das finde ich gut. Also wenn wir uns alle bewusst sind, wie viel wir selber wert sind, also ohne irgendwie aufgeblasen zu sein, wäre das, glaube ich, ein schönes gesellschaftliches Miteinander, weil man dann halt auch zwangsläufig begreifen muss, dass auch andere Leute irgendwie wertvoll sind. Boah, das ist ja jetzt hier richtig nochmal abgerutscht.
Ja.
Wir labern hier über Marketing und dann wird das hier zu so einer Philosophie-Leistungskurs.
Sternstunde der Philosophie. Mit Flo und Anna. Nee, ich halte es da einfach, glaube ich, mit dem kölschen Grundgesetz. Et kütt wird kütt und es hätte noch immer Jodje Jange. Ich glaube, wenn man so ein Stück weit auch ein Grundvertrauen an den Tag legt und so ein bisschen, auch sich eingesteht, dass man nicht immer alles in der Hand hat und auch mal Kontrolle abgeben darf, dann kann man auch da wieder gelassener durchs Leben gehen.
In diesem Sinne, wir wollen gelassener durchs Leben gehen, verabschiede ich mich bei euch ganz lieb. Vielen Dank für dieses authentische, leichte und sehr sympathische Gespräch. Vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Auch vielen Dank für die Einladung. Danny.
Tschüss!
Ciao, ciao. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.